Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich Julius, was steht heute auf dem Programm? Warum haben wir hier uns hier erneut versammelt, überraschend?
Das kann ich dir gerne beantworten. Danke für diese Frage und den Einstieg. Wir gucken heute auf die zweite DFB-Pokalrunde, denn die wird heute am Dienstag und am Mittwochabend ausgetragen, zumindest weitestgehend. Wir haben auch noch die Situation, dass zum Beispiel das Spiel der Bayern am Mittwoch auf der Kippe steht, weil der Platz zu schlecht sein könnte. Also wir sind gespannt, wollen jetzt auf die Pokalrunde gucken und haben da einige Spiele rausgegriffen. Normalerweise fällt es uns ja manchmal schwer, bei Pokalrunden frühen sozusagen, gut, da lohnt es sich wirklich drüber zu sprechen, da gibt es immer diesen klaren Favoriten. Jetzt sind wir hier aber in der zweiten Runde und ich muss sagen, fast alles sind Duelle, die sich recht spannend und knackig lesen für mich schon. Deswegen haben wir relativ große Rutsche an ausgewählten Spielen und deswegen will ich uns auch nicht länger aufhalten, sondern sagen, lass uns mal reingehen und gucken, dass wir diese spannenden Spiele auch alle durchgehen. Bevor wir das machen, aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort und dann rein zu einem Zweitliga-Duell mit zwei durchaus engagierten Fangruppen auf beiden Seiten und ein Duell, was sich echt schön liest. Pauli gegen Schalke. Wenn man auf die Tabelle der zweiten Liga guckt, sollte das eigentlich doch eine klare Sache sein.
Pauli oder St. Pauli? Du bist ja eigentlich gebürtiger Hamburger, du müsstest doch erst recht
ich weiß,
St. Dass Pauli sagen.
St. Pauli ist immer, wird immer so gesagt, ist so super wichtig, das zu sagen. Ich komme aus Hamburg und wir haben sehr oft Pauli gesagt. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob die offizielle Sprachregelung da wirklich dem regionalen Werk entspricht.
Pauli sagen doch die HSV-Fans eher abwertend.
Ja, vielleicht merkt man dann, in welcher Ecke von Hamburg ich aufgewachsen bin.
Ja, offenbar, offenbar. Okay, also der FC St. Pauli spielt gegen Absteiger Schalke 04 und ja, Blick auf die Tabelle, klar, im Pokal zählt die nicht so, aber für uns in der Besprechung ja schon recht relevant, da mal drauf zu gucken. St. Pauli ist ganz oben, nämlich Tabellenführer, ungeschlagen und Schalke fast ganz unten, Relegationsabstiegsplatz 16. Also auf dem Papier ist das eine klare Sache. St. Pauli ganz klarer Favorit gegen Schalke, aber die Schalke haben den kleinen Befreiungsschlag feiern können am Wochenende. Endlich wieder nach Wochen der Sieglosigkeit, der Tristesse, der Blamagen, endlich mal wieder gewonnen gegen Paderborn zu Hause mit, gegen Hannover zu Hause mit 3-2. Also ein bisschen befreien können, aber macht das viel Hoffnung vor dem schweren Gang nach Hamburg?
Also tatsächlich aus meiner Sicht nicht wirklich, weil Pauli steht da ja auch nicht zufällig oben, jetzt nicht nur aufgrund dieser Saison, sondern seit Hützeler übernommen hat als Trainer. Die gesamte Rückrunde von Pauli im letzten Jahr war ja schon sehr stark. Wir sehen da also eine kontinuierliche Entwicklung dieser Mannschaft, die sehr, sehr gut ist und die sie da eben in die Spitzengruppe und sogar an die Spitze der zweiten Liga führt. Verdienterweise, sie haben auch bewiesen, dass sie sehr resistent sein können, haben am vergangenen Wochenende spät ein 1-0 noch in den 2-1 klären können. Also auch da gab's nochmal ein bisschen Selbstbewusstseinsschub. Sie spielen zu Hause, was auch bedeutet, Schalke spielt auswärts. Diesen kleinen Befreiungsschlag, den Schalke eben am Wochenende hatte, den gab es ja dann zu Hause und das ist auch eine beeindruckende Kulisse, sicherlich eine der Faustpfände, die Schalke so hat, aber ansonsten muss man auch sagen, das erste Spiel unterm neuen Trainer ging auch noch verloren für Schalke und auch das Spiel jetzt gegen Hannover drohte nochmal zu kippen und war auch kein herausragender Auftritt. Am Ende kam da viel zusammen, sicherlich auch wieder die tolle Kulisse. Und ja, man konnte das Ding knapp in der zweiten Liga gewinnen gegen eine gute Mannschaft mit Hannover 96. Aber den spielerischen Befreiungsschlag, diesen Trainereffekt, den habe ich da spielerisch noch nicht hundertprozentig gesehen. Im ersten Spiel sowieso nicht. Das hat man ja wirklich sang- und klanglos auch verloren. Und es war super enttäuschend. Und Schalke ist nun mal eine Mannschaft und ein Verein, der kurz vor einem kolossalen Zusammenbruch steht. Ne? Man hat gedacht, Abstieg und dann Aufstiegskandidat. Und jetzt müssen sie eigentlich erstmal dafür Sorge tragen, dass sie nicht weiter und sich langfristig da im Abstiegskampf wiederfinden. Da gibt's einen Qualitätsunterschied. Pauli hat das Selbstbewusstsein, wie gesagt, seit Monaten, hat einen Trainer, mit dem es super funktioniert, hat gezeigt, dass sie resistent sind bei Rückstand jetzt auch am Wochenende, hat das Heimspiel, Millerntor auch sagenumwoben. Es gibt nicht viele Gründe, auf Schalke hier zu tippen, auch wenn es der vermeintlich sogar größere Name ist. Deswegen, ich tendiere hier schon stark zu Pauli.
Na gut, Monolog beendet, könnte man auch kürzer machen. Der FC St. Pauli ist klarer Favorit, die klar bessere Mannschaft, die klar stärkere Fußballmannschaft mit dem besseren Run, der besseren Form in der Saison. Von daher würde mich alles andere als ein St. Pauli-Sieg nach 90 Minuten wohlgemerkt stark überraschen. Also ich sage hier auch, St. Pauli kommt weiter.
Sehr gut. Dann lass uns da direkt mal wieder den Deckel drauf machen und weitergehen zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Da haben wir direkt dann auch ein Erstliga-Duell, das eben war ja ein Zweitliga-Duell, viel Liga-intern auch diese Pokalrunde schon für so eine frühe Runde. Das erste Erstliga-Duell ist Stuttgart gegen Union Berlin. Ja, ähnliche Tabellensituation wie bei St. Pauli und Schalke, wenn man da drauf guckt. Union Berlin ja in der absoluten Krise, haben die 10 Pflichtspielniederlagen in Folge voll gemacht, während Stuttgart jetzt auch mal eine Niederlage hinnehmen musste gegen Hoffenheim, aber in einem ziemlich wilden Spiel, wo viel drin war, wo man Elfmeter vergeben hat. Also auch da hat man wieder gesehen, das hätte man nicht mal unbedingt verlieren müssen. Man hat nicht immer das Spielglück, vielleicht auch nicht diese herausragende Qualität von einem Spitzenteam wie Bayern, das dann an einem Tag, wo das Glück nicht passt, trotzdem die 3 Punkte holt, aber sind auf einem super Weg, spielen super Fußball. Und Union Berlin, ja, insgesamt dicht an einem Komplettzusammenbruch von dem, was sie ausgemacht hat, sträflich auch in der Umschaltbewegung schwächer geworden. Und deswegen muss ich sagen, wenn man jetzt erstmal guckt, wie haben beide Mannschaften diese Saison zu Beginn gestaltet, dann Stuttgart zu Hause hier natürlich schon die Nase vorne in der Betrachtung, ne?
Ja, muss man ganz klar so ansprechen, dass das ein erstaunlich einseitiges Spiel ist für ein Pokalspiel, bei dem zwei Bundesligen, also vorab gesehen, bei dem zwei Bundesligisten aufeinandertreffen und man eigentlich sagen würde, das sollte alles drin sein. Ist es vielleicht auch, aber in der Betrachtung auf dem Papier vorab ist das eine klare Sache pro VfB Stuttgart. Sehen auch die Wettanbieter ähnlich, da gibt es 1,60er Quoten auf Stuttgart, also auch da eine klare Sache. Die Frage ist, wird das so klar oder kann Union Berlin diese Serie endlich beenden, wenn sie es schon in der Champions League und in der Liga nicht schaffen, in der Bundesliga? Vielleicht hat ja der Pokal seine berühmten eigenen Gesetze und diese 10 Niederlagen in Folge können dadurch, dass es der Pokal ist und nicht Bundesliga und Champions League, endlich beendet werden, endlich gestoppt werden, diese Talfahrt. Kann im Pokal, können andere Gesetze als die Niederlagen aktuell mal für Union zählen, ist die Frage. Ja, schwer, ne?
Ja, also es ist, einerseits denke ich mir trotzdem so, es kann doch eigentlich nicht sein, dass diese Mannschaft jetzt auf 20 Pflichtspielniederlagen in Folge irgendwann wird sie ja mal was gewinnen oder zumindest einen Punkt holen müssen. Punkte gibt es hier aber eh nicht zu holen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch so ein bisschen, diese Probleme von Union sind so tiefgreifend, das wird schwer gegen eine Mannschaft, die so einen Lauf hat wie Stuttgart, die auch Bock haben. Die gehen da jetzt ja auch ran und sagen, komm, lass uns nochmal belohnen. Ne? Wir haben eine Chance, auch im Pokal mit dieser Form gut was abzureißen. Während Union vielleicht auch ein bisschen mit dem Gefühl dahin geht zu sagen, hey, lass uns, ja, vielleicht dann am Ende ist es wichtiger, dass wir in der Liga zurück in die Spur finden. Ne? Und wir haben auch noch Champions League 3-mal. Also ich glaube, insgesamt in dieser Gemengelage spricht sehr, sehr vieles für Stuttgart. Heimspiel ist es auch. Quoten sind natürlich sehr niedrig dann schon fast trotzdem bei diesem Duell, diesen ja, Saisonstart geschuldet, aber Stuttgart war letztes Jahr ja auch noch im Abstiegskampf. Deswegen meine ich, 1,60er-Quoten auf Stuttgart wirken so ein bisschen ungewohnt gegen Union Berlin. Ich kann sie mir trotzdem gut vorstellen. Bei der schwachen Defensivleistung von Union, die wir bis jetzt gesehen haben, bei dem, wie Stuttgart spielt, würde ich sagen, kann man das vielleicht auch kombinieren mit Stuttgart gewinnt und wir werden insgesamt über 2,5 Tore sehen in diesem Spiel. Kann ich mir schon vorstellen, weil Stuttgart keine Kompromisse unbedingt macht bei diesem offensiven Fußball, den sie spielen. Ne?
Ja.
Also da kann man es dann kombinieren und kommt dann in die spannende Quotenregion, wenn man es einzeln auch tippen will. Ich glaube, Stuttgart gewinnt und wir werden Tore sehen.
Das Spiel gab es ja vor, was, 10 Tagen, 9 Tagen ja erst in der Bundesliga. Damals in Berlin, in Köpenick, da gab es ein klares 3:0 für den VfB Stuttgart, wir erinnern uns. Aber es sei natürlich erwähnt, auch da war Guirassy noch dabei. Der fehlt jetzt aktuell und ich wage sogar zu behaupten, die Niederlage gegen Hoffenheim passiert nicht, wenn Guirassy auf dem Platz steht. Sie hatten übrigens auch einen 3er-XG bei dem Spiel, also hätten 2 haben sie geschossen, hätten locker 3 oder 4 Tore machen können. Und dabei zähle ich nicht mal unbedingt den Elfmeter mit, den Guirassy vielleicht auch reinmacht, aber einfach ja die ein oder andere Chance. Sie hatten wieder unfassbar viele Torchancen. Also vom Ergebnis sollte man sich da nicht blenden lassen, auch wenn der VfB das verloren hat. Es war wieder Angriffsfußball pur, es war stürmisch, es war voller Selbstbewusstsein und sie spielen halt jetzt auch wieder zu Hause. Und Union spürst du die Krise wirklich, oder bei Union spürst du und siehst du die Krise, also auch in den Auftritten an sich und dann jetzt ein Auswärtsspiel. Also ja, eigene Gesetze und so, Pokal, vielleicht kann sich Union hier irgendwie in die Verlängerung retten, indem sie ein 1:1 ergurken, ermauern und dann fällt was vom Laster und vielleicht kommen sie im Elfmeterschießen weiter. Das würde mich jetzt nicht 1000% überraschen, weil der Pokal einfach so unberechenbar ist. Aber normalerweise die aktuelle Form spricht eine klare Sprache. Der VfB Stuttgart sollte hier weiterkommen, weil Union zu krass in der Krise steckt. Und auch in Bremen gegen keine besonders überzeugende Mannschaft war da wieder nichts zu holen. Ne? War das wieder ein sehr, sehr biederer Auftritt. Und von daher macht das wenig Mut, denn der VfB ist einfach unglaublich stürmisch und gut drauf.
So ist es. Also auch hier den Deckel drauf auf diese Partie. Weiter geht's mit Wolfsburg-Leipzig. Auch eine Erstligapartie. Und eine Partie, wo die Quoten ähnlich sind wie bei der anderen, die wir gerade besprochen haben. Auch hier 1,60er-Quoten auf Leipzig. Und auch hier kann ich das nachvollziehen. Wolfsburg ja auch ordentlich gestartet. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, haben mit Jonas Wind einen Stürmer, der durchaus Gefahr ausstrahlt die Saison. Aber das hat man jetzt eben auch gesehen immer wieder bei vereinzelten Spielen von Wolfsburg. Sie finden sich gerade auf Platz 9 wieder. Sie können sicherlich um die Euroleague mitspielen dieses Jahr, aber rein was die Qualität der Mannschaft angeht, finden sie sich vielleicht dann eben im Mittelfeld, weil man 3-2 bei Augsburg verliert nach Führung, weil man bei Stuttgart nicht wirklich gegenhalten konnte in dieser Saison, ne? Weil man bei Dortmund am Ende wieder verliert. Also da sieht man schon, gegen ja wirkliche Widrigkeiten scheitert es manchmal dann. Und gerade eben glaube ich schon, weil eine Sache Wolfsburg fehlt, um sie da ganz oben reinzuheben, die der Gegner Leipzig im Moment ganz klar hat, nämlich dieser besondere Funken einer Spitzenmannschaft, die individuelle Qualität. Und wenn wir auf Leipzig gucken, über individuelle Qualität sprechen, muss man einfach sagen, alleine jemand wie Openda, der gut drauf ist, aber vor allen Dingen Xavi Simons, der ja einfach herausragend drauf ist. Das ist genau dieser Funken, der Wolfsburg eben fehlt, um da oben mitzuspielen, wo Leipzig mitspielt. Und deswegen bin ich auch hier auf jeden Fall bei den Quoten dabei. Ich sehe Leipzig hier schon als Favoriten.
Ganz klar. Glaube ich, wird auch recht klar, dass Leipzig hier nicht so viele Probleme haben wird und das Ding gewinnt. Sie haben die letzten drei Spiele gegen Wolfsburg allesamt gewonnen. Ich glaube auch allesamt zu Null. Jetzt gab es ein 3:0 vergangene Saison in Wolfsburg. Das war schon sehr klar. Und die letzten beiden Heimspiele hat Leipzig auch 2:0 gewonnen. Also Wolfsburg auch seit drei Spielen kein Tor geschossen gegen den Gegner. Das ließ sich auch schon mal nicht so Mut machen. Vor allem ist aber absolut bemerkenswert, dass diese beiden Mannschaften sich ständig im DFB-Pokal treffen. 2021 trafen sie sich im Viertelfinale, da hat Leipzig 2:0 gewonnen. 2020 trafen sie sich in der zweiten Runde, da hat Leipzig 6:1 gewonnen. 2019 traf man sich im Achtelfinale, da hat Leipzig 1:0 gewonnen. Der Ausreißer war 2015 im Achtelfinale, da hat Wolfsburg gewonnen. Also diese Paarung gibt es fast jedes Jahr im Pokal, wirklich bemerkenswert und eigentlich immer mit dem besseren Ende für RB Leipzig, erwarte ich ehrlich gesagt auch dieses Mal. Die sind wirklich gut drauf, Openda, Simons hast du genannt, sind so spielfreudig, das ist die bessere Mannschaft, Wolfsburg wirkt nicht wirklich gefestigt, sind eine okay Bundesliga-Mannschaft, können da immer jeden mal ärgern und schlagen, aber gegen Angstgegner Leipzig, erst recht im Pokal, glaube ich, wird nichts zu bestellen sein.
Ja, würde ich am Ende so mitgehen. Auch nochmal kurz erwähnt, zumindest Leipzig, auch der amtierende Titelträger, der in den letzten Jahren im DFB-Pokal sehr, sehr gut war, zweimal schon den Pokal gewonnen hat, ne? Also das ist auch ein bisschen deren Wettbewerb zusätzlich, kommt das, glaube ich, auch noch dazu. Die werden da mit dem Gefühl hingehen, dass das auch deren Wettbewerb ist. Und wenn sie mit Selbstbewusstsein auftreten, wenn sie ihre auch individuelle Stärke bringen, wenn man sich die Bank anguckt, wir haben es gesehen am Wochenende, bring's nochmal an Sesko hinterher, wenn eigentlich das Ganze schon durch ist. Und der zeigt auch, dass er eigentlich sogar bei vielen Mannschaften Start spielen würde.
Ja, also, definitiv.
Ja, da gibt's dann eben doch einen Favoriten, weil Leipzig schon zu den Spitzenmannschaften dieses Jahr gehört und Wolfsburg eben nicht. Und wir, würde ich sagen, machen dann auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Und da sage ich mal so, ich wittere einen kleinen Stolperstein, mit dem vielleicht nicht alle rechnen. Denn Arminia Bielefeld, die Absturzmannschaft der letzten Jahre, kann man ja fast sagen, in 15 Monaten von erste Liga zu dritte Liga und da auch mit einem schweren Saisonstart sogar, spielt gegen den HSV, Aufstiegskandidat dieses Jahr und alle anderen Jahre, die sie in der zweiten Bundesliga sind. Hab auch schon sehr gute Spiele vom HSV gesehen dieses Jahr. Aber Alex, weißt du, was ich auch vom HSV gesehen habe? Keine Siege gegen die Aufsteiger aus der dritten Liga und vor allen Dingen eine schon lange bekannte Auswärtsschwäche, die sich fortsetzt. Auf der anderen Seite haben wir Bielefeld. Für die war die erste Pokalrunde gegen Bochum, gegen den Erstligisten, das größte Glücksgefühl der letzten 2 Jahre. Und deswegen jetzt auswärts HSV gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Das haben wir diese Saison schon gesehen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen und selten ging es ehrlich gesagt gut aus für die Hamburger.
Ja, wenn du es so sagst, stimmt da was? Stimmt da schon? Da ist was dran. Aber es fällt mir trotzdem zu schwer, hier gegen den HSV zu tippen. Ich glaube trotzdem, der HSV wird das machen. Bielefeld, ja, hat sich jetzt wieder gefangen. Sie haben übrigens Bochum rausgeworfen in der ersten Runde im Pokal. Da waren sie ja noch durchaus in der Abstiegskrise. Nach ihrem Abstieg in die dritte Liga, da haben sie sich noch nicht gefangen, haben auch direkt verloren in der dritten Liga. Da hätte man eher vom Timing her nicht geglaubt, dass sie direkt Bochum schlagen können, haben es aber geschafft. Jetzt haben sie sich wirklich gefangen, haben sich definitiv stabilisiert, haben die letzten 3 Spiele in der dritten Liga allesamt gewonnen gegen Waldhof Mannheim, Duisburg und Ingolstadt, zuletzt jetzt 4-0 gewonnen zu Hause am vergangenen Wochenende. Also sie sind definitiv besser drauf, sie sind stabil und deswegen ist das ein veritabler Stolperstein, da gebe ich dir recht. Das kann eng werden, das kann knapp werden, man kennt den HSV, also ich würde nicht sagen, sie gewinnen das irgendwie souverän 3-0, sondern da kann ein Gegentor dabei sein, vielleicht liegen sie zurück, vielleicht müssen sie in die Verlängerung, kann ich mir alles wirklich sehr gut vorstellen, aber am Ende sehe ich dann trotzdem den HSV weiterkommen, um ehrlich zu sein.
Also ich gehe hier tatsächlich ein bisschen weiter und ich glaube, das wird mindestens eine große Herausforderung für den HSV, diesen Stolperstein zu überspringen. Bielefeld, hast du es auch gesagt, auch noch ganz gut in Form mittlerweile eben. Ich glaube, das wird ein Unentschieden und ich glaube, wir werden hier eine Verlängerung sehen. Und wenn man da eben nicht den Deckel drauf machen kann, dann sehen wir ein Elfmeterschießen, wo dann eben alles möglich ist. Ich glaube, auch dem HSV tut sehr, sehr weh, dass Reis weiterhin jetzt ausfallen wird. Das ist für mich einer der beiden wichtigsten Spieler neben Beinisch eigentlich. Und gerade gegen Mannschaften, die Underdog-Fußball spielen, sind das die Spieler, die mal was öffnen können mit ihrer Klasse. Der fehlt super. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das ein Spiel ist, wo der HSV sich schwer tun wird. Heißt nicht, dass sie am Ende nicht weiterkommen. Wir haben ein paar Jahre jetzt schon gesehen, dass der HSV auch mal gerne mit 3-mal Elfmeterschießen bis ins Viertelfinale vorrückt im Pokal. Aber ich glaube, da müssen sie wieder einige Meter machen. Und das ist vielleicht auch nicht so eine gute Nachricht für die Liga, in der sie ja jetzt auch durchaus unter Druck stehen, ein bisschen den Abstand an der Spitze zu wahren, am Wochenende dann mit so viel Ärger in den Beinen da weitermachen zu müssen. Aber ich glaube schon, unentschieden 450er Quoten, Verlängerung in Bielefeld.
Ja, spannender Tipp, spannende Quote auch überhaupt. Spannende Quote gibt's auch auf deinen Lieblingstipp, die doppelte Chance. Ich bin ein bisschen gewundert, dass du die nicht angesprochen hast nach deiner Laudatio auf Arminia Bielefeld.
Das war eher eine Laudatio gegen den HSV,
das stimmt natürlich. Aber ich wollte eigentlich nur die Überleitung zu deinem Tipp machen, der sich natürlich anbietet, wenn man das Gefühl hat, boah, der HSV gegen kleine Teams, auch im Pokal immer wieder tun sie schwer, scheitern auch häufiger überraschend, lassen auch in der Liga Punkte, ne? In Spielen, wo man denkt, ja, jetzt sollten sie eigentlich ihren Lauf haben und plötzlich stolpern sie. 2,50er Quoten gibt es auf die doppelte Chance, Arminia Bielefeld oder Remis in diesem Pokalspiel. Finde ich sehr, sehr spannend. Wollte ich nochmal erwähnen. Hätte auch dein Tipp sein können, wie ich finde.
Ja, bietet ja, ich sehe den HSV resistent genug. Man hat es ja auch gegen Kaiserslautern jetzt gesehen, dass sie dann spielerisch natürlich auch eine gute Mannschaft sind.
Absolut.
Den Druck erhöhen können, wenn sie zurückliegen würden und dass man dann sich trotzdem irgendwie ins Unentschieden mindestens rettet, deswegen, aber
ja. Macht Sinn, aber die Quote ist einfach spannend, sei hier mal genannt, weil es ja zur Geschichte passt, die wir hier beim HSV erzählen. Ich bleib trotzdem dabei, am Ende kommen sie weiter, denn es würde mich einfach überraschen, wenn man, ja, sie stolpern ab und zu ein bisschen in der Liga, aber jetzt auch nicht so krass, ne? Sind ja aber trotzdem Dritter. Sind ja trotzdem auf Kurs, könnten ein bisschen besser sein, aber mich würde dann das Zweitrunden aus einfach so vom Timing her ein bisschen überraschen, deswegen sage ich, HSV kommt trotzdem weiter.
Wir werden es sehen und kommen direkt zum nächsten Erstliga-Duell nochmal, Alex. Auch Gladbach und Heidenheim treffen aufeinander, sind ja beides Bundesligisten und das ist aus meiner Sicht tatsächlich auch recht spannendes Spiel, denn die Gladbacher, ja, auch schwach in die Saison gestartet und am Ende sind diese beiden Mannschaften nach 9 Spieltagen nur 2 Tabellenplätze auseinander. Heidenheim auf der 13 mit 7 Punkten, Gladbach auf der 11 mit 9 Punkten, also so ein großer Unterschied ist da gar nicht gewesen und das Schöne ist ja auch, wir haben das auch schon sehen können, denn das Spiel gab es ja am letzten Wochenende. Gladbach gewinnt 2-1 zu Hause gegen Heidenheim und tut das gerade hinten raus, finde ich, durchaus mit Glück. Weil Heidenheim nach dem sehr, sehr frühen Rückstand, der natürlich so ein Spiel verändert, schon gezeigt hat, dass sie Druck aufbauen können auf eine Mannschaft wie Gladbach. Gladbach ist einfach auch noch nicht so gefestigt, hat, wie gesagt, einen schwachen Saisonstart gespielt, uns ja auch alle ein bisschen enttäuscht. Zumindest, wenn wir uns anhören, wie wir in der Langzeitfolge vor der Saison über sie gesprochen haben. Und deswegen sage ich, gerade im Pokal, wo es vielleicht noch mal ein bisschen umkämpfter ist, noch mal ein bisschen wackeliger auf beiden Seiten, ich erwarte hier halbwegs ausgeglichenes Spiel und vor allen Dingen erwarte ich hier ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Und da gehe ich dann natürlich auch mit den Quoten überhaupt nicht mit, ne? Gladbach nur 1,5er-Quoten im Schnitt gegen die Heidenheimer mit 5er-Quoten. Das sehe ich nicht, vor allen Dingen wirklich auch nicht nach, wir haben das Duell gerade sehen können. Und da war das nicht so klar verteilt, wie die Quoten das naheliegen.
Ja, am Wochenende gab es das Match schon, also Rematch jetzt für die Heidenheimer. Ich weiß gar nicht, ob die direkt in Mönchengladbach vor Ort geblieben sind. Hat sich da die Heimreise überhaupt gelohnt? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Dadurch, dass es jetzt direkt zum gleichen Spiel kommt am gleichen Ort, also sehr, sehr spannend, auch für uns natürlich in der Besprechung, um erneut hier anzusprechen, ja, diese Gladbacher Quoten, die sind erneut ein bisschen niedrig, die waren ja schon am Wochenende zu niedrig, ich habe sie trotzdem angespielt, ich habe trotzdem den Gladbach-Tipp abgegeben und ich gucke gerade, bei Kicktipp hatte ich auch genau 2-1 getippt, also vom Ergebnis her, es war eng, bei Heidenheim fehlte trotzdem offensiv ein bisschen, ich habe es nochmal jetzt nachgeguckt, die hatten einen XG von 0,38 im Spiel. Das ist ein bisschen dürftig. Da hat man schon Spiele gesehen, da haben sie mehr Firepower gehabt, um nicht zu sagen, ja, natürlich auch mehr Tore erzielt, aber eben auch mehr Angriffswucht entfesselt. Vielleicht ja jetzt im Rematch unter der Woche im Pokal. Denn ja, so klar sehe ich Gladbach erneut nicht vorne. Sie hatten jetzt schon ein bisschen Probleme. Ja, sie haben gewonnen, das tut ihnen natürlich auch gut in der Liga, aber überzeugend war es nicht. Sie brauchten ja auch ein Eigentor, um wieder in Führung zu gehen. Also es war eng und eng erwarte ich es ehrlich gesagt auch jetzt im Pokal, vielleicht sogar noch ein bisschen enger mit möglicherweise Verlängerung possible.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ist auch einfach so ein Spiel in der Konstellation, in dem, was wir von beiden Mannschaften gesehen haben. Ich sehe nicht unbedingt, dass Gladbach beide Spiele direkt in 90 Minuten für sich gewinnen kann. So, und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir super Quoten auf die doppelte Chance auf Heidenheim haben, ne? Also das Unentschieden, die Verlängerung in 90 Minuten, die ja nicht mal irgendwas übers Weiterkommen aussagt, weil wir tippen ja hier trotzdem dann nur auf die ersten 90, nicht auf die Verlängerung, nicht aufs Elfmeterschießen. Da haben wir 2,40er bis 2,30er Quoten so im Schnitt auf Unentschieden oder Heidenheim. Und das in einem sehr, sehr engen Spiel ist natürlich eine luxuriöse Sache, Alex. Weil wenn wir sagen, gut, wir können uns nicht so wirklich entscheiden, wie das ausgehen könnte, das kann auf jeden Fall auch in Richtung Unentschieden, auch in Richtung Heidenheim kippen, dass wir da dann 2 von 3 Ausgängen mit so einer hohen Quote abdecken können, das ist immer eine schöne Sache eigentlich und ist tatsächlich auch die Richtung, in die ich hier gehe, weil ich glaube schon, dass Gladbach auch in einer Situation ist, wo mich so Enttäuschungen wie so ein frühes Pokal aus gegen einen Aufsteiger oder so überhaupt nicht überraschen würden mehr, ne? Das ist genau das, was wir in den letzten Wochen und Monaten und Jahren bei den Gladbachern jetzt gesehen haben und es würde total ins Bild passen. Spielerisch haben sie mich auch nicht so überzeugt, dass ich sage, das schließe ich aus, die sind zu gut. Und deswegen gehe ich hier ein bisschen mit der Geschichte Gladbachs, die sich eben so zieht und sagt, doppelte Chance auf Heidenheim.
Finde ich interessant. Finde ich tatsächlich einen interessanten Ansatz. Sehr, sehr spannend. Ja, würde ein bisschen natürlich passen, ne, zur Geschichte von Gladbach, dass man hier dann dass man in der Liga erst den Aufsteiger schlägt und dann 3 Tage später im gleichen Matchup dann unterliegt und dann zack, wieder Krise ist wieder da und im Pokal aus, schmachvoll, überraschend, dies, das. Würde ein bisschen passen zur Story. Bin gespannt, ob so kommt. Sehr, sehr interessanter Tipp. Vor allem gibt es natürlich dann bessere Quoten, denn da sind wir uns ja einig. Die Quoten auf Gladbach, die sind weder anspielbar, noch entsprechen die irgendwie unserem Gefühl, noch entsprechen die dem Lauf der Gladbacher aktuell. Ja, sie haben das Heimspiel, das stimmt natürlich, und sind irgendwo Favorit, aber 1,60 ist mir da auch zu niedrig, ehrlich gesagt. Also das macht im Dreiweg so nur Sinn, wenn man ja doppelte Chance, X2 zum Beispiel tippt.
Ja, dann lass uns doch auch da den Deckel drauf machen, wenn wir uns da halbwegs einig sind und noch auf das letzte Dienstagsspiel schnell gucken, was wir heute besprechen wollen in unserer Auswahl. Es ist ein traditionsreiches Duell. Der erste FCK Kaiserslautern gegen den ersten FCK Köln. Die Kaiserslautern gegen Köln, die beiden ersten FCs, die beiden Traditionsclubs treffen aufeinander. Köln richtig auf den Deckel gekriegt, nochmal in Leipzig, schwache Saison, wir haben oft drüber geredet, viele Probleme. Das erste Mal, dass Baumgart auch als Trainer sich nicht vor seine Mannschaft gestellt hat nach dem Spiel gegen Leipzig, sondern da klar auch die fehlende Bereitschaft, die fehlende Körpersprache für seinen Fußball angesprochen hat. Und wie gesagt, ich sag's seit Wochen und eigentlich seit Jahren, der Schlüssel, warum Köln ganz gute letzte Jahre hinter sich hat, ist eigentlich nur Baumgarts Fußball. Und wenn er selber sagt, meine Spieler setzen den nicht mehr um oder wollen den nicht mehr umsetzen, dann ist man in Gefahr. Auf der anderen Seite ist der Kaiserslautern, die können guten Fußball spielen, die können überzeugen, aber die können selten gewinnen. Die können selten ihre vielleicht auch gut herausgespielte Führung über die Zeit bringen. Das haben wir in den letzten zwei Wochen jeweils in der zweiten Liga erlebt. Spektakulär wird es manchmal, aber eben auch irgendwie dann doch nicht ausbalanciert genug, um vielleicht den guten Fußball zu belohnen.
Also selten würde ich nicht mitgehen, denn sie haben 5 von 11 Spielen in der zweiten Liga gewonnen und sind ja auf Platz 6 nur 3 Punkte hinter dem HSV, 3 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsrang. Also so selten ist es nicht, aber sie könnten natürlich ein bisschen häufiger gewinnen, weil sie 6 der 11 Spiele nicht gewonnen haben. Ich glaube, darauf willst du hinaus. Ich habe ein paar Spiele von Kaiserslautern sogar über die 90 Minuten gesehen. So oft gucke ich nämlich zweite Liga nicht live, also komplett live. Und Lautern gegen Nürnberg hatte ich gesehen und jetzt Lautern gegen den HSV. Und das, was am Betzenberg da los ist in Heimspielen, vor allem gegen solche Traditionsgegner, wenn das Stadion voll ist, das ist schon sehr, sehr nice. Also super stimmungsvoll und man hat auch immer das Gefühl, dieser alte Funke, den man aus den Ende 90ern noch kennt, ne, der schwappt dann wirklich teilweise auf die Mannschaft über und dann gibt's wirklich Spektakelfußball in manchen Heimspielen gegen große Gegner. Da ist so, das liegt was Besonderes in der Luft manchmal bei Kaiserslautern und bei ihren Heimspielen auf dem Betzenberg. Und das würde natürlich ein bisschen zu diesem Spiel jetzt passen, ne? Wenn der Bundesligist kommt, wenn der Traditionsklub Köln kommt, der sicherlich viele, viele tausend Fans auch mitbringt, auch wenn es unter der Woche ist. Also da liegt wieder was in der Luft und dann könnte ich mir wieder vorstellen, gibt es hier einen spektakulären Abend aus FCK-Sicht. Und der könnte natürlich dann mit einem Sieg enden oder zumindest etwas länger dauern, sprich in die Verlängerung gehen.
Ja.
Und das ist mein Bauchgefühl, dass es entweder länger dauert oder eben, und dann Kaiserslautern gewinnt oder Kaiserslautern noch 90 Minuten gewinnt. Also hier liegt möglicherweise wieder was in der Luft am Betzenberg.
Ich gehe tatsächlich den Schritt und sage, ja, ich sehe sie in der Lage, Köln zu schlagen. Ich würde hier tatsächlich auf den Kaiserslautern-Sieg tippen. Du hast es angesprochen, ganz besondere Kulisse auch noch. Kaiserslautern, meiner Meinung nach eben sogar was eine Position und die entscheidet oft, denn Tore entscheiden oft, halt einfach besser besetzt ist als die Kölner, nämlich im Sturm. Ne? Und Terrence Boyd zum Beispiel ist eben in der Lage, ein Spiel zu entscheiden und das hat Köln so nicht auf dem Platz. Und für mich, ja, tippe ich auch mal so ein bisschen in diese Krise, in diesen Negativlauf, die ersten Risse, die sich da vielleicht auch beim Trainer jetzt mit der Mannschaft gezeigt haben. Man muss ja auch sagen, Leipzig war ja nicht nur eine Niederlage, sondern eben so eine untypische Niederlage für den Baumgart Köln, weil man sich aufgegeben hat. Ne? Und das ist ja etwas, wofür eigentlich Baumgart-Fußball, wofür Köln lange nicht stand, dass man zumindest immer mit vollem Einsatz gespielt hat und sich nicht so demütigen lässt. Das macht schon Sorge, die gesamte Saison macht Sorge, der Kader macht Sorge. Pokal ist nicht das, wo ich Köln lange drin sehe. Und Kaiserslautern, zu Hause, gute Form, Euphorie, auch aus der Aufstiegssaison noch, sind gut drauf. Für mich, ja, 280er Quoten im Schnitt, Dreiweg, Kaiserslautern.
Sehr, sehr spannende Quoten auch, ne? Übrigens, kleinen Nachtrag. Ich wollte es erwähnen, ich hatte es aber nur nicht gesehen, nicht gefunden in der Zeit. Apropos spannende Quoten zum vorherigen Spiel. Du hast ja auf Heidenheim weiterkommen getippt oder hast das im Blut, dass es passieren kann. Es gibt 3 30er Quoten, wenn man sagt, Heidenheim kommt weiter, zieht in die nächste Runde ein. Gibt's ja beim einen oder anderen Wettanbieter. Kann man hier natürlich auch tippen, ne? Wenn man sich im Dreiweg nicht sicher ist, dass man einfach sagt, wer kommt weiter und da auf den ersten FC Kaiserslautern geht, da gibt's 2er Quoten. Nur mal, sei mal erwähnt. Und da würde ich dann vielleicht mitgehen, dass ich sage, ich kann mir nämlich die doppelte Chance, ist ja im Endeffekt das Gleiche, was man dann tippt, ne? Nur, dass man es halt dann als Weiterkommen tippt, weil man das Elfmeterschießen dann noch mitnimmt. Aber ich kann mir hier vorstellen, dass Kaiserslautern wirklich wieder weiterkommt in einem spannenden Spiel, in einem ja teilweise vielleicht turbulenten Spiel, in dem es wieder Tore gibt auf beiden Seiten, in dem es rauf und runter geht, kann ich mir alles gut vorstellen, weil auch der FC hier definitiv mehr raushauen wird. Das war zuletzt zu blutleer, zu leblos in Leipzig gegen den klar besseren Gegner. Es gab ja auch diese kleine, ich will es jetzt nicht Wutrede nennen, aber Baumgart hat ja auf der PK, ne, klare Worte getroffen, die die Mannschaft sicherlich aufrütteln werden. Also ich sehe hier schon eine Reaktion vom ersten FC Köln auch. Aber eben am Betzenberg kann es besondere Spiele geben. Zuletzt gab es das 3:3 gegen den HSV. Es gab ein 3:1 zu Hause gegen Hannover. Es gab eben das 3:1 gegen Nürnberg, das ich gesehen hatte. Das war auch sehr, sehr stimmungsvoll. Also hier kann schon ein kleines, besonderes Pokalspiel entstehen und dann vielleicht 2:2 nach 90 Minuten mit Verlängerung oder vielleicht gewinnt der 1. FC Kaiserslautern aus 3:1 oder 2:1. Also so in die Richtung kann es gehen. Also ich sehe Tore auf beiden Seiten. Ich sehe ein spannendes Spiel und vielleicht ja mit dem besseren Ende dann für den 1. FC Kaiserslautern.
Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Spiel, auch wenn es nicht ligaintern ist. Was euch jetzt nochmal gesagt sei, bevor wir auf die Mittwochspiele wechseln, ist, wir besprechen aufgrund der Länge, aufgrund des Formats wieder mal nicht alle Spiele, sondern die ausgewählten Spiele, die wir für sehr spannend halten. Davon gibt's in dieser Pokalrunde sehr viel. Trotzdem der Hinweis für euch, natürlich findet ihr auf wettbasis.com auch alles rund um die anderen Pokalspiele, die wir hier nicht besprechen, rund um Fußball aus aller Welt, nicht nur aus Deutschland und sogar rund um den Sport über den Fußball hinaus. Wettbasis.com, Vorschauen, Tipps, Prognosen, Quotenvergleiche, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist die Seite, auf der ihr euch befinden solltet. Und wir befinden uns jetzt am Mittwochabend, ich habe es gesagt. Und Alex, wir sind ja auch so ein bisschen unter uns und ich möchte dir erstmal was Persönliches sagen. Wir sprechen jetzt über Dortmund gegen Hoffenheim. Manche wissen vielleicht, ich halte es mit den Dortmundern so ein bisschen. Und wenn ich auf diese nächsten Wochen gucke, die Spiele, die Dortmund da vor sich hat, ich kann nicht mehr schlafen. Es ist wirklich eine angespannte Situation, denn
Ich bin auch gerade angespannt, was jetzt kommt übrigens.
Ja, Dortmund hat sich so ein bisschen ja wieder was erarbeitet, finde ich, in den letzten Wochen. Es ging los mit einem Saisonstart, wo alle schon wieder einen Weltuntergang hervorgerufen haben. Fußballerisch immer noch nicht auf dem Peak, aber die Ergebnisse stimmten zuletzt. Gutes Spiel gegen Newcastle. Frankfurt wieder erster Aussitzer in der ersten Halbzeit, dann aber zurückgekämpft zu einem 3:3 zumindest. Und dann am Ende, ja, Schiedsrichterfragen auch offen auf beiden Seiten, also wildes Spiel, aber irgendwie so ein Spiel, was man noch vielleicht sogar als Teil einer Entwicklung sehen kann. Aber jetzt haben wir eine Woche mit DFB-Pokal zweite Runde gegen Hoffenheim. Die sind nicht schlecht drauf. Mhm. Dann Bayern, Topspiel in der Bundesliga. Und so wie es jetzt aussieht, wird Bayern schön unter der Woche geschont werden, was ja auch ein toller Wettbewerbsvorteil sein wird. Und dann direkt Newcastle zu Hause. Das ist schon fast make or break, weil wenn du das gewinnst, hast du auf einmal gute Chancen in der Champions-League-Gruppe, wo es eine Sensation wäre fast. Oder du verlierst jetzt alle drei und du diskutierst wieder über Trainerentlassung und Abstieg. Also Dortmund ist für mich in so einer Drucksituation, dass es mir schwerfällt, dieses Spiel davon so gesondert zu sehen. Weißt du, weil ich glaube schon, dass dieser Druck eben auch beim Trainer, auch bei den Spielern da ist. Ich glaube, die sind sich dessen auch bewusst. Wir spielen hier ein Pokalspiel, das du auf keinen Fall verlieren darfst, gegen einen schweren Gegner, gegen Hoffenheim. Gleichzeitig spielen wir in 4 Tagen gegen Bayern München, ein Spiel, was entscheiden kann, wie die Fans uns komplett einordnen. Hm.
Ja, Hoffenheim hat jetzt in Stuttgart bei den High Flyern gewonnen, 3:2. Sehr, sehr großes Ausrufezeichen da gesetzt, aber ob es jetzt so unbedingt verdient war, also war auch ein bisschen Matchglück, glaube ich, dabei und ja, Guirassy hat gefehlt mit einem echten Torjäger da vorne drin, auch wenn Undav natürlich wieder getroffen hat, geht es dann vielleicht auch ein bisschen anders aus. Also sind nicht zu unterschätzen, Hoffenheim, ganz klar, aber man weiß ja, der BVB zu Hause, das ist A, erstmal eine ganz andere Kategorie und zweitens, man weiß ja, der BVB gegen Hoffenheim, da gewinnen sie halt einfach immer, ne? Seit Jahren gibt es da immer wieder, trotz Widrigkeiten, trotz Problemen, gibt es immer wieder die Siege. Im September haben sie ja auch in Hoffenheim 3:1 gewonnen, das war auch wieder nicht leicht, aber am Ende haben sie einfach gegen Hoffenheim so dermaßen häufig das bessere Ende für sich, das ist schon absolut bemerkenswert. Dass ich ja trotzdem hier sage, von den drei von dir angesprochenen Spielen, die allesamt knackig sind, die allesamt natürlich es in sich haben, ist das das Spiel, wo ich am ehesten guten Gewissens sagen kann, Dortmund gibt sich hier keine Blöße und gewinnt das Ding.
Es sind auch alles drei Heimspiele, ne? Also das ja, ist tatsächlich das auch der Punkt. Ich bin da völlig bei dir. Ich gucke auf dieses Spiel und denke mir, Dortmund zu Hause verliert eigentlich nicht. Dortmund oder Terzic Dortmund verliert ja eh eigentlich nicht. Also das haben wir ja auch am Wochenende wieder gesehen, ne? Auch wenn du in Frankfurt 3:1 zurückliegst, verlierst du nicht. Aber dann stellt sich natürlich schon die Frage bei diesen drei Spielen, glaubst du, dass es wirklich aufrechtzuerhalten? Also Bayern wird natürlich die größte Herausforderung überhaupt. Newcastle wird sicherlich ganz anders rangehen nach dem Hinspielergebnis. Und dann bin ich fast schon wieder auch ein bisschen mehr bei dir, wenn man dann sagen muss, ja, selbst wenn diese Heimserie reißt, wenn diese Wir-Verlieren-Nicht-Serie reißt, dann wahrscheinlich gegen einen anderen Namen zu Beginn dieses dieser Triple wichtigen Spiele. Und du hast es auch angesprochen, Hoffenheim tut sich schwer gegen Dortmund. Das liegt auch daran, dass Hoffenheim auch unter Matarazzo, vielleicht sogar wieder deutlicher unter Matarazzo als zuletzt noch in den Jahren, wo er noch nicht Trainer da war, auf ein relativ wildes Spiel setzt und immer wieder auch auffällt durch defensive Fahrlässigkeiten im Umschalten. Und das ist einfach was Dortmund immer entgegenkommt. Deswegen haben sie so eine gute Statistik, weil die DNA, die Spielweise der beiden Vereine immer Richtung Dortmund auch tendiert. Das dann zu Hause auch noch bei Dortmund. Am Ende gehe ich das mit. Ich glaube, Dortmund wird das hier gewinnen und mit einem halbwegs guten Gefühl reinstarten. Ich glaube auch, sie werden es in 90 Minuten gewinnen. Und dann werden wir uns ja schon in der nächsten Folge übermorgen, Alex, Donnerstag, über Dortmund-Bayern unterhalten und da nochmal anders vielleicht auf Schwarz-Gelb gucken.
Ganz genau. Das Stolpern kann ja zu Hause kann ja gegen die Bayern vielleicht kommen. Da wird es eher passen gegen Hoffenheim, glaube ich nicht. 5 Siege in Folge gab es jetzt zuletzt für den BVB übrigens gegen diesen Gegner. 7 Spiele wurden nicht mehr verloren. Es war ein Unentschieden dabei. Ich glaube, es geht so weiter. Dortmund gibt sich hier im Pokal keine Blöße. Das Gegentor kann es natürlich obligatorisch natürlich wieder geben. Würde ich sogar tippen, um ehrlich zu sein. Also um einen Tipp abzugeben. Dortmund gewinnt und beide treffen. Da gibt es wie immer, man weiß ja, spannendere Quoten als diese 1,60, die es normal auf Dortmund gibt. Ne, es kann ja wieder ein 3:1 werden, irgendwie sowas. Aber am Ende sollte Dortmund hier die Hausaufgabe Hoffenheim erledigen. Die nächsten beiden Heimspiele, die sind wesentlich spannender. Und die besprechen wir ja nicht nur am Donnerstag in der Bundesliga-Folge, sondern auch kommenden Montag. Die Champions League-Folge, da blicken wir dann über BVB Newcastle. Mal sehen, mit welcher Stimmungslage bei dir dann auf dieses Spiel geblickt wird.
Ja, bin ich auch gespannt, muss ich sagen. Also es sind stressige Wochen, die uns hier ins Haus stehen. Wir machen dann einfach mal den Schritt weiter in unserer Besprechung hier, damit wir zumindest ein bisschen aus dem Stress rauskommen. Freiburg gegen Paderborn ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen auch noch. Ich habe das hauptsächlich reingenommen. Wir haben hier natürlich Erstliga gegen Zweitliga-Verein. Freiburg auch einen Verein, der in den letzten Jahren durchaus überzeugen konnte immer. Trotzdem habe ich es mal reingenommen, weil Freiburg in dieser Saison ein bisschen schwerer einzuschätzen für mich ist. Und wir können es auch ganz kurz halten, aber das ist für mich so drin als eins der Spiele, ja, wo man nicht unbedingt damit rechnet, wo die Quoten auch klar verteilt sind, ne? 1,5er-Quoten auf Freiburg, 5,50er-Quoten auf Paderborn, wo ich mir das kleine Stolpern schon vorstellen kann. Heißt, die doppelte Chance auf den Underdog. Freiburg, ja, in dieser Saison bisschen enttäuschender, als sie es vermutet haben. Wie geht das weiter? Kann man die Energie im Pokalwettbewerb so freisetzen, wie man es möchte? Paderborn, ja, eine Mannschaft, die Bock hat, offensiven Fußball zu spielen. Für mich eins dieser möglichen Stolpersteinspiele, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Aber ja, trotzdem hier die Quoten natürlich klar Richtung Freiburg.
Ja, ich habe es eigentlich schon beantwortet. Nee, ich sehe hier keinen Stolpern. Der SCP ist natürlich immer wieder für Tore gut, das muss man schon ansprechen. Also vielleicht gibt es ein Gegentor. Also wenn man von einem Tipp spricht, ich glaube, Freiburg hat hier keine großen Probleme. Aber vielleicht ja, kassieren sie ein Gegentürchen und dann kann man mit einem Tipp Freiburg gewinnt und beide treffen. Vielleicht spannendere Quoten abgreifen, denn wie angesprochen, Paderborn ist immer für ein Tor gut. Haben jetzt 1:3 bei Berlin verloren, aber eben das Tor geschossen. Zuvor 2:2 gegen St. Pauli, daher auch geführt. 3:1 in Braunschweig gewonnen, 3:1 gegen Schalke gewonnen, 1:1 gegen Magdeburg, 2:1 gegen Wiesbaden, um die letzten Spiele mal zu nennen. Sie schießen eigentlich immer mindestens ein Tor. Und deswegen gebe ich hier den Tipp ab. Es könnte spannend sein, wenn man sagt, Freiburg gewinnt und beide treffen zu interessanteren Quoten. Aber am Freiburg weiterkommen habe ich wirklich keinerlei Zweifel.
Ja, dann ich schon. Deswegen kriege ich hier die schöneren Quoten, falls ich recht haben sollte. Und wir werden sehen, wessen Gefühl sich da am Ende als richtig herausstellt. Ich würde jetzt so ein bisschen in diesen Modus kommen, dass wir 1-2 Spiele schneller besprechen, weil wir die drin haben, weil es spannend ist, weil aber trotzdem irgendwie vielleicht da weniger zu sagen ist als bei anderen Spielen. Aus unserer Sicht das nächste auf der Liste, auch am Mittwoch in der quasi frühen Spielrunde noch, Holstein. Siehst du, Holstein, dann merkst du, dass ich wirklich aus Norddeutschland komme. Holstein Kiel gegen Magdeburg. Finde ich ein super spannendes Spiel, weil beide Mannschaften sich in den letzten Jahren etabliert haben als Mannschaften, die auf jeden Fall auf offensiven Fußball setzen. Ich erwarte da einiges und gerade Magdeburg unter Christian Titz, ehemaliger HSV-Trainer, auch da der Bezug zu meiner Hamburger Jugend wieder da, roter Faden heute. Die haben 2,90er-Quoten, ich traue denen aber auf jeden Fall zu, ein super Spiel abzuliefern und generell traue ich diesem Spiel zu, auch wenn es ein Zweitliga-Duell ist, super zu unterhalten.
Holstein Kiel gegen Magdeburg, ist ja. Das so der norddeutsche Zungenschlag?
Magdeburg.
Magdeburg.
Ja.
Ja, schön, schön. Ja, am Ende spannende Spiele in der zweiten Liga, ne? Schwer zu prognostizieren. Also das ist so ein typisches Zweitliga-Duell. Die gibt es ja häufig in diesen auch früheren Pokalrunden, wo du wirklich komplett die Münze werfen kannst, wie dieses Spiel ausgeht. Und wie immer bemühe ich da die schiefe Metapher, die Münze mit den drei Seiten, nicht mit den zwei Seiten. Also um das Unentschieden abzudecken, dann dauert es halt 90 Minuten und länger. Sehr, sehr schwer zu tippen bei einem Zweitliga-internen Spiel, bei dem ja auch nicht irgendwie ein Top-Team, ne, auf eine Mannschaft weiter unten trifft. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, Kiel ist Vierter und Magdeburg ist 13. Also ein bisschen gilt das, aber Kiel hat jetzt auch am Wochenende gegen Nürnberg zu Hause verloren, die jetzt auch ja kein Top-Team sind. Also Kiel ist für mich eher, ne, Mittelplatz, Mittelklasse-Team mit Luft nach oben, mit Chance im Aufstiegsrennen vielleicht einzugreifen, aber grundsätzlich eher so ein Mittelklasse-Team aus der zweiten Liga. Und Magdeburg gehört da eigentlich auch hin, wie ich finde. Also, dass sie nur 13, da sind mit 13 Punkten, wird ihnen nicht gerecht. Und deswegen ist das für mich absolut auf Augenhöhe, dieses Duell, und super schwer zu prognostizieren. Und die Quoten sprechen ja auch eine klare Sprache. Ne? 2,60, 2,20, 2,30 auf Kiel, 2,90 auf Magdeburg, das ist schon recht nahe zusammen. Deswegen im Dreiweg, boah, weiß ich nicht, wer hier gewinnt. Und dann weißt du ja, wenn ich so ein Gefühl, also kein Gefühl habe, dann gehe ich natürlich sehr schnell und sehr gerne aufs Revier, ne?
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Sehe ich durchaus als Möglichkeit. Was ich hier auf jeden Fall als gegeben ansehe, ich habe es gesagt, das bringt alleine Magdeburg in so ein Spiel ein. Und dann gerade in einem Pokalspiel, wo sie auch noch All or Nothing spielen können, weil es eben ein K.O.-Spiel ist. Ich sehe hier auf jeden Fall ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen werden.
Yes, yes.
Das Unentschieden kann ich mir gut vorstellen, Alex. Wie gesagt, aber auf jeden Fall wird das kein 0-0 dann sein, wenn es dieses Unentschieden gibt. Da bin ich mir halt wirklich ziemlich sicher. Und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel. Deswegen habe ich es uns mit reingeschrieben, weil ich da echt auch nochmal sagen wollte, Mensch, da haben wir eigentlich ein ganz schönes Spiel jetzt vor uns, was wir besprechen können. Und
eigentlich wolltest du nur Kiel gegen Magdeburg mal ansprechen.
Holstein. Ja, ich wollte mal Holstein sagen. Ja. Gut, haben wir das auch. Und gehen weiter direkt. Wir haben Hertha BSC gegen Mainz. Kein Erstliga-Duell. Letztes Jahr wäre es das noch gewesen. Aber so wie es gerade aussieht, kommt das Zweitliga-Duell.
Ich wollte es auch gerade sagen, du hast es vorweggenommen. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr auch wieder anders und da ist es auch kein Erstliga-Duell und es liegt nicht an der Hertha. Ja, die Mainzer in der Krise weiterhin mit sehr, sehr viel Glück am Wochenende beziehungsweise am Freitagabend in Bochum da irgendwie diesen Punkt gerettet. Junge, Junge, war das ein Dusel und unter uns gesprochen war das auch unverdient, wie ich fand. Also mit sehr, sehr viel Glück überhaupt den ersten Ausgleich geschossen und dann in der Nachspielzeit das 2:2 gerettet. Heieiei, das war schon sehr, sehr bitter für Bochum und natürlich ja ein gutes Gefühl für Mainz, dass sie hier nicht verloren haben, dieses Abstiegsduell, aber bleiben natürlich auch weiterhin sieglos und hätten es eigentlich ja verlieren müssen, wenn man ehrlich ist. Also so viel Hoffnung macht das nicht. Deswegen die Krisen-Mainzer bei Hertha, die sich definitiv gefangen haben, die gefestigter sind und die natürlich jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber die jetzt Paderborn geschlagen haben, 3:1 am Wochenende, die in der Tabelle klettern, die schon Neunter sind, die Aufstiegsränge sind nicht mehr so weit weg. Also hier könnte es einen Upset geben im Sinne von der Zweitligist schmeißt den Erstligisten raus, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall die Gefahr, die es in diesem Spiel gibt, und die sehe ich hundertprozentig als gegeben, würde auch in so eine Krise passen, weil es ist eh eine Krise, und wenn du dann aus dem Pokal gegen Zweitligisten rausfliegst, das ist nochmal so diese absolute Aussagekraft, die da auch einfach hintersteckt. Und wie gesagt, bin auch der Meinung, bei allen Credits, die Bo Svensson bei Mainz hat und bei aller Ruhe, die der Verein immer ausstrahlt, das könnte ein weiterer Schritt in Richtung Trainerentlassung in diesem Jahr sein, die ich nicht mehr so weit wegsehe, wenn es weiter so geht bei den Mainzern. Und ja, alleine das sagt schon was über den Zustand aus. Also ich glaube, genauso wie du, Hertha zu Hause könnte da wieder ein bisschen feiern. Gab's ja auch nicht zu oft in den letzten Jahren. Und Mainz wird sich dran gewöhnen müssen, dass sich wirklich was ändern muss. Weil so wie wir sie diese Saison bis jetzt erlebt haben, ist auch Hertha ein Gegner, wo wir beide sagen, Mensch, das könnte wirklich gut schiefgehen, ne?
Ja, und hier ist das Spannende bei dem Spiel, tatsächlich die Quoten. 2,70er-Quoten auf Hertha ist sehr, sehr saftig, ist sehr, sehr lukrativ. Ist natürlich auch logisch riskant, aber ich glaube, hier kann sich das Risiko echt lohnen, wenn man Mainz in der Saison gesehen hat, auch jetzt im kleinen Abstiegsendspiel von der Performance her in Bochum. Das war so dermaßen dünn. Und Hertha ist gefestigt. Also hier kann es wirklich, ja, es kann ja ein 1-0 Hertha sein, ne? Es muss ja nicht glanzvoll sein, aber so ein 1-0 Arbeitssieg im Pokal ist allemal gut vorstellbar für die Berliner und dann 72er Quoten abstauben dabei. Ist eine Möglichkeit. Also sollte man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben, dass es hier sehr, sehr hohe Quoten für die Hertha gibt.
Ja, dann lass uns da auch Schluss machen und jetzt langsam auch Schluss machen mit diesem Podcast. Aber ein Spiel haben wir noch. Bei aller norddeutscher Folklore, die ich hier als Moderator heute einbringen durfte, möchte ich natürlich aufhören, Alex, mit deinen Heimatgefühlen. Nürnberg gegen Rostock steht an. Fieberst du damit?
Das ist sehr lieb von dir. Nicht im Stadion, aber man hat natürlich, man blickt wohlwollender auf den ersten FC Nürnberg. Ich bin ja in Nürnberg beheimatet. Deswegen dein Hinweis darauf. Und ja, ich sage, der erste FC Nürnberg gegen Rostock lässt nichts anbrennen.
Okay. Gut, dann haben wir das auch besprochen. Nee, lass uns noch kurz ein wenig drüber reden. Wir haben hier, wie gesagt, mit Nürnberg eine Mannschaft, die, ja, finde ich, für mich immer schwer einzuschätzen ist im Moment. Wir sehen sie ja auch dieses Mal wieder so auf Platz 8 in der Liga und dann kriegt man, gerade wenn man es nicht Spiel für Spiel komplett verfolgt, immer mal wieder mit, dass es da eine richtig gute Leistung, richtig gutes Ergebnis gab. Dann fällt man wieder so ein bisschen raus, ist doch im Mittelfeld unterwegs und ist immer eine Mannschaft, wo ich mich so ein bisschen frage, wo geht's hin? Aber natürlich trotzdem auch in dieser Einschätzung ein Vorteil gegenüber der Mannschaft, gegen die sie spielen, gegen Rostock. Die ordnen sich auf Platz 15 in der zweiten Liga ein. Und ja, sind für mich auch eine Mannschaft, da fällt es mir leichter, sie einzuschätzen, nämlich als prinzipiell schwächer als Nürnberg. Dann haben wir eben auch einen Verein, wo das durchaus was wert ist mit Nürnberg, dass sie ein Heimspiel haben, ne? Spiel bei Rostock in einem Pokal, ich glaube, da hat niemand Bock hinzufahren, aber in Nürnberg, das nimmt da noch ein bisschen Druck erstmal raus, was die Rostocker Fanseite angeht. Vor allen Dingen bringt es ein bisschen Druck, positiven Druck von der Tribüne für die Nürnberger. Und das ist in der Gesamtkonstellation dann für mich doch eine relativ deutliche Sache. Das Schöne ist, dass die Quoten da zumindest nicht so klar ausschwanken wie bei anderen Spielen, wo ich so einen klaren Favoriten habe. Hier gibt es zumindest ja 1,9er-Quoten im Dreiweg auf die Nürnberger. Ja. Und das ist was ich mir dann am Ende auch gut vorstellen kann.
Ja, du hast es angesprochen, ich führe es weiter aus. Nürnberg zu Hause in der zweiten Liga noch ungeschlagen. 3 von 5 Spiele gewonnen, 2 Remis, kriegen auch wenig Tore. Erst 5 Gegentore. Gleichzeitig ist Rostock in der Liga sehr, sehr auswärts schwach. Hat einfach 4 der 5 Gastspiele verloren in der zweiten Liga und hat auch erst 3 mickrige Törchen geschossen. Also heimstark oder zumindest gefestigt zu Hause. Trifft auf auswärts schwach, dann ist die aktuelle Form klar, spricht klar für den ersten FC Nürnberg, der 3 seiner letzten 4 Spiele gewonnen hat in der zweiten Liga. Rostock hat gleichzeitig 6 der letzten 7 Spiele gewonnen. Also auch die Form spricht ganz klar für den ersten FCN. Und deswegen sage ich ja auch, Nürnberg kommt hier weiter, formstärker, Heimspiel, 1,90er Quote, ist auch durchaus interessant, ne? Kann man, finde ich, auch im Dreiweg hier gut anspielen. Haben zuletzt ja in Kiel gewonnen, die ja 4. sind in der Tabelle der zweiten Liga. Also auch ein kleines Ausrufezeichen in der Fremde jetzt gesetzt, Nürnberg. Von daher sind sie ja ganz klar hier für mich der Favorit und sollten das Ding auch gewinnen.
Gut, dann lass uns damit abschließen und sagen Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser DFB-Pokal-Folge. Wir haben einige besprochen und ich muss sagen, generell einfach viele Partien, die sich spannend lesen, ein paar, die auch Spektakel versprechen, ein paar, die Anspannung versprechen. Und das geht eben am Wochenende weiter, ne, Alex? Und deswegen sei euch gesagt, wer unter anderem wissen will, wie Dortmund gegen Bayern München endet, der sollte einschalten. Man sagt jetzt, das ist der deutsche Klassiko, Alex. Du hattest jetzt gerade eine schlechtere Erfahrung, was dieses Format angeht, den Klassiko. Mal gucken, wie es dann am nächsten Wochenende für mich läuft dann. Und all das könnt ihr nachverfolgen, wenn ihr Donnerstag wieder einschaltet in die nächste Folge. Abonniert, folgt diesem Podcast gerne, dann verpasst ihr auch keine einzige Episode. Und bis dahin, genießt den DFB-Pokal, viel Freude und ciao.